Ich habe jetzt im Alter keine Zeit, mich lange mit so einem Tool zu beschäftigen. Warum nicht einfach mal die Schüler drauf ansetzen? Und ich glaube, deine Frage, was braucht man eigentlich dafür? Ich glaube, keine Angst haben, weil man kann ja nichts kaputt machen.
Wie kann man das lernen?
Ausprobieren, also ein bisschen so, ne, austesten, ja, mal ein bisschen Lust haben, sich Dinge anzuschauen. Und diese kleinen Mini-Fortbildungen, ne, dann hab ich wieder einiges mitgenommen, so, ah ja, okay, das Tool könnte ich nochmal benutzen. Und eben andere KollegInnen auch. Ne? Und das ist dann so diese kleinen Mikro-Fortbildungen, ne? Dass man sagt so, hey, lass uns doch mal was vorstellen, so untereinander, womit arbeitest du denn? Oder man erzählt im Lehrerzimmer, hast du schon mal Kahoot ausprobiert? Nee, was denn das? Hier, guck mal, das ist cool, ne? Und dann so spreadet das so langsam im ganzen Kollegium. Das sind, glaube ich, die wichtigen Sachen. Man kann sich ja viel darüber beschweren, was es so für Einschränkungen gibt, dass wir vielleicht diese Tools und jenes nicht haben und dass die Behörde uns das und das nicht gibt. Aber man soll am besten den eigenen Garten so schön wie möglich gärtnern. Das heißt, das, was ich machen kann und ausprobieren kann, da soll ich doch einfach das Schönste draus machen. Und das ist, glaube ich, so das, was auch im digitalen Kontext so einfach mal gucken, wie kann ich meinen Garten bestellen, was habe ich zur Verfügung und was kann ich leisten und wie kann ich es besonders schön machen.
Digital macht Schule, hört hin. Der Podcast des Hamburger Infoportals.
In der heutigen Episode dieser Reihe schauen wir auf einen Zwischenstand. Man kennt das ja aus verschiedenen Projektbeschreibungen, dass sozusagen am Ende auf das Ergebnis geschaut wird und manchmal das dann auch ein bisschen gefeiert wird und meistens ja auch zu Recht. Was man aber auch sagen kann, von so Zwischenständen kann man vielleicht sogar noch mehr lernen, weil man gerade in dem Moment ist, wo man sich ganz akut Fragen stellt, Entscheidungen trifft. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute ein Gespräch darüber, wie eine Methode digital weiterentwickelt wird. Genauer gesagt, die Design Thinking Methode an einer Schule, noch genauer gesagt, an mehreren Schulen zusammen. So viel schon mal vorab. Sprechen wir jetzt erstmal über die Person. Natascha Ann ist bei uns vom Gymnasium Osterbeek. Ich hätte vorher sagen sollen, Osterbeek oder Osterbeck, was sagt ihr?
Osterbeek. Osterbeek. Vom Bach.
Im Osten von Hamburg?
Richtig.
Ist es Wandsbek?
Ja, ist Wandsbek.
Was kann man noch über diese Schule sagen?
Naja, im Gymnasium Osterbeek kann man zwei Abiture machen, das Französische und das Deutsche. Erst einmal, wir sind eine sehr digitale Schule mit Smartboard-Ausstattung in jedem Klassenraum, iPads und vielen Kollegen, die auch Lust daran haben, damit zu arbeiten. Ja. Und einer sehr gemischten Schülerschaft, die sehr nett sind.
Du bist Lehrerin für Biologie, für Französisch, für Theater von 5 bis 12. Mhm. Du koordinierst an der Schule auch die Medien-Scouts. Das ist so eine Peer-to-Peer-Schülerinnenhilfe.
Genau.
Und du machst ein Design-Thinking-Projekt. Ich würde gerne damit anfangen, einen Mini-Grundkurs zu machen für diejenigen, die das jetzt noch nicht gehört haben. Was genau ist Design Thinking? Wie sieht das aus, wenn ich da hinkomme und die Schüler machen das?
Also es ist erstmal so, dass man mit Design Thinking versucht, Probleme zu lösen. Also erstmal muss man natürlich rausfinden, was man für ein Problem hat. Dann habe ich die Schüler angeleitet, das habe ich zusammen mit einem Kollegen gemacht. Ja, herauszufinden, was das Problem ist zu einer bestimmten Fragestellung. In unserem Fall war das, wie man den Stadtteil für Jugendliche interessanter machen kann. Das heißt, sie sind in den Stadtteil gegangen, haben Leute interviewt und dann geguckt, okay, was für Probleme haben die denn da eigentlich? Was wollen wir denn lösen? Und das gesammelt. Und dann ist es eben eine angeleitete Methode mit einem bestimmten Muster, wo man erstmal versucht, das Problem zu verstehen, sich in Leute hineinzuversetzen. Man erstellt sogenannte Personas, das heißt, so eine Person, die dieses Problem hat und taucht in diese Person ein und dann versucht man Lösungen für ihr Problem zu finden, auf verschiedene Art und Weise mit eben dieser Methode. Das ist ein angeleiteter Weg, der auch eigentlich immer genauso funktioniert. Und am Ende hat man dann erstmal einen Prototyp, den man testen kann, wenn man so weit geht.
Quasi für die Lösung auf dieses Problem.
Richtig.
Was waren das für Schülerinnen? In welchem Kontext hast du das gemacht?
Das waren NeuntklässlerInnen, die keinen Praktikumsplatz bekommen haben. Es war Corona und eigentlich habe ich die im Französischunterricht gehabt, also ein ganz anderer Kontext. und habe dann zu Hause überlegt, oh Mist, was mache ich jetzt mit denen, die Armen, die sind jetzt hier in der Schule. Mein Mann hat das so mitbekommen und er so, die haben keinen Praktikumsplatz. Ich so, nee. Und er so, oje, die Armen. Für ihn war das damals so eine besondere Sache, das Praktikum, was für ihn auch wirklich entscheidend war, also für seinen letztlichen Berufsweg und so. Und hat gesagt, das kann ja nicht sein, ich habe da eine Idee. Und er arbeitet eben mit dieser Methode Tag für Tag und durch Corona kriegt man das im Homeoffice natürlich auch genau mit. Und ich habe das auch alles so ein bisschen mitbekommen. Er hat mir gesagt, mach doch ein Design-Thinking-Projekt.
Machen wir kurz einen Exkurs. Dein Mann ist kein Pädagoge?
Nee, der ist kein Pädagoge. Der ist User Experience Architect oder auch, es gibt so viele Namen für seinen Job. Früher hieß das Konzepter. Mittlerweile kümmert er sich eben darum, dass Nutzer auf meistens Webseiten, aber auch Applikationen zum Beispiel, also im digitalen Kontexten, ihren Weg gehen können und Informationen finden und so weiter und so fort. Das ist ein Job. Und dafür nutzt man eben auch diese Methode, denn es geht auch darum, Probleme zu lösen.
Hast du eine Idee, warum das in diesen Digitalkreisen so eine beliebte Methode ist?
Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, weil es auch in dem Kontext entwickelt worden ist, vermute ich mal. Aber das weiß ich nicht.
Wir verlinken auch nochmal weiterführende Materialien zur Anleitung, wie man die Methode genau macht, weil man wahrscheinlich da alleine 2 Stunden drüber podcasten könnte. Wir wollen aber heute natürlich noch wissen, wie du es konkret und tatsächlich mit den Schülerinnen angewandt hast und wie jetzt die Weiterentwicklung aussieht zum Digitalen.
Genau. Letztlich hat er mich dann angeleitet, also ich habe quasi bei einem Experten gelernt, wie die Methode geht. Also jetzt gar nicht in Literatur gewälzt oder irgendwas, sondern direkt vom Experten an die Schüler und wir haben das als Praktikum aufgezogen. Haben gesagt, okay, wir so in Kooperation mit seiner Firma, er steht als Experte zur Verfügung und schaut sich das Ganze an und wir machen mit allen zusammen ein Praktikum.
Und jetzt hast du schon gesagt, während Corona, aber nicht im Distanzlernen, oder?
Richtig, das war kurz danach, ja.
Das heißt, ihr habt euch dann in der Schule richtig getroffen, in einem Raum?
Genau.
Wie sah das da aus? Wie viele Schülerinnen waren da? Wie seid ihr vorgegangen?
Das waren so ungefähr 15 Schülerinnen, die da noch so übrig waren. Wir haben die Lateinschüler aus der Klasse noch mit dazugeholt in meinen Französischkurs. Mein Kollege Stefan Micheler, der PGW und Geschichte in der Klasse hat, der ist auch noch mit dazugekommen und war gleich ganz begeistert, ist unser Medienkoordinator und hat da auch mitgemacht. Und dann haben wir das eben für die Schüler auch so aufgezogen, so hey, wir haben ein Praktikum für euch alle zusammen organisiert und wir machen zusammen ein Design Thinking Projekt.
Das kannten die wahrscheinlich vorher nicht.
Nee, genau. Und deswegen ging es auch genauso los, dass wir dann dahin gegangen sind und erstmal die Methode erklärt haben. Also erstmal, was ist das überhaupt? Und dann eben genauso, wie ich das gesagt habe, es geht darum, Probleme zu lösen und sind dann eben genau diesen Weg durchgegangen mit dem Hineinversetzen, die verschiedenen Sichtweisen der Personen definieren, dann Ideen finden und Prototypen entwickeln. Und dann haben wir erstmal Gruppen gebildet und dann geht es quasi erstmal mit Teambildung, weil das ist das Wichtigste eigentlich in diesem Prozess, man muss erstmal ein Team bilden und da sollten sie sich erstmal Superheldenkräfte aussuchen und gucken, wie die als Team zusammen funktionieren. Weil das ist ja schon so eine erste Ideenentwicklung, ne? Ich muss erstmal da so gucken, was ist meine Superheldenkraft?
Was kamen da für Beispiele raus?
Oh, die meisten, naja, einige konnten fliegen, einige konnten aber auch schlaue Ideen entwickeln. Ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung, aber vielen fiel es dann auch schwer, erstmal zu gucken, wie wirken die zusammen. Ne? Das ist dann so die erste Hürde, die dann schon mal zu nehmen ist, wie können wir eigentlich gut zusammenarbeiten?
Das war ja doch ganz schön viel gleichzeitig neu für die Schülerinnen an der Stelle. Wie gut ging das, dass sie sich darauf eingelassen haben? Oder gab es so Knackpunkte, wo du sagst, ab dann ging es besser?
Naja, es war so dieses, das ist so die erste Hürde, diese Teambildung und dann ist man so drin, finde ich. Und ab dann ist es ja auch tatsächlich, dass man als Lehrerin in dem Fall loslässt und die SchülerInnen machen lässt und einfach nur noch anleitet. Das heißt, man hat erstmal diese Input-Phase, wo man viel über die Methode erzählt, das ist ein Lehrervortrag. Und dann läuft es tatsächlich alleine. Also da war ich selbst auch erstaunt. Ich habe das ja vorher auch noch nicht gemacht, habe nur quasi die Anleitung von meinem Mann bekommen. Und es lief prima.
Wie viel Zeit hattet ihr?
Das waren so rund 12 bis 14 Stunden, Schulstunden. Genau, es waren ja 3 Wochen Praktikumszeit. Das war natürlich reichhaltig, sage ich mal, in so einem normalen Schulalltag, dass man sich das so gönnen kann, mal so als Projekt. Genau, und dann sind sie eben durch diese verschiedenen Phasen gegangen. Dann wenn sie sich als Team gefunden haben, gehen sie erstmal raus ins Feld. Mhm. Das hat sowas von sozialer Forschung, sag ich mal, dass sie erstmal Interviews führen. Haben sie auch ein Interview-Leitfaden bekommen, wie das funktioniert, worauf sie achten müssen, wie sie Leute ansprechen müssen.
Ja, raus ins Feld heißt ja auch raus aus der Schule.
Richtig, raus aus der Schule. Genau, das waren so zwei Überlegungen, die wir gemacht haben. Ja. Wir hatten einerseits überlegt, ist es ein Problem, das sie an der Schule lösen sollen? Wir hatten auch so schon digitale Kontexte vorüberlegt, sollen sie irgendwas Digitales an der Schule entwickeln oder in den Stadtteil? Haben uns aber für den Stadtteil entschieden, damit sie auch mal raus aus der Schule kommen. Da geht es darum, Beobachtungen zu sammeln. Erstmal, was sieht man, was hört man, was riecht man? Und Leute zu interviewen, mindestens 10 Menschen, ja, die eben genau vielleicht dieses Problem haben oder auch was dazu sagen können, wie man den Stadtteil für Jugendliche attraktiver machen kann. Mhm. Genau. Und das haben sie dann mitgebracht in der nächsten Stunde und dann sollten sie die Beobachtungen sammeln und erstmal clustern, was sind denn ähnliche Ideen, um da erstmal herauszufinden, was können wir jetzt damit machen. Und dann, wie beschrieben, kommt eben diese Entwicklung der Persona, also diese eine Person und dann der wichtigste Prozess, die sogenannten Insights. Ein Insight ist ein Zusammenhang, also ein Kontext, ein Bedürfnis, das die Person hat und die Zwickmühle, in der sie steckt, also eben das Problem. Und das müssen die Schüler eben genau formulieren. Wir hatten als Beispiel, ich gehe in den Park, um Freunde zu treffen, aber ich bin mir nicht sicher, ob Parkbesucher offen für eine Freundschaft sind. Ne, das wäre jetzt so ein Problem, was wir vorgegeben haben. Und die Insights der Schülerinnen waren dann zum Beispiel, ich möchte mit meinen Freunden Basketball spielen, damit ich Basketballspieler werden kann, aber für das Training fehlen Sportplätze und viele kleine Kinder nerven.
Ja.
Das war zum Beispiel ein Insight, das die SchülerInnen herausgearbeitet haben. Oder ich gehe fast jeden Tag laufen, um trainierter zu sein, doch ich verliere oft die Lust, weil die Umgebung sehr verdreckt ist.
Das sind so Sachen, wo man sagen kann, okay, kann man jetzt nicht mal schnell ändern.
Nee,
was
genau.
Haben die dann gemacht?
Also, dann ging es eben genau in diesem Prozess weiter. Sie hatten jetzt die Insights, mit denen sie arbeiten konnten, so dieses fest definierte Problem. Das nennt sich auch so Double Diamond Prinzip. Ne? Man geht erstmal in die Weite, sucht ganz viele Ideen. Jetzt hat man eben diesen Insight formuliert und geht jetzt wieder in die Weite, also ein doppelter Diamant, ne? Um jetzt wieder neuen Input, neue Ideen zu finden, um dann am Ende die Lösung zu finden. Mhm. Genau, da ist es jetzt eben der Punkt, dass sie jetzt sogenannte Canvases bearbeiten. Das sind so große Leinwände. In dem Fall waren das Stellwände. In dem Projekt, was wir jetzt zukünftig angehen, wird es digital stattfinden, weil es über 2 Schulen ist.
Mhm. Frage ich gleich nochmal nach. Nehmen wir erstmal das auf Papier.
Richtig, genau. Da arbeiten sie jetzt, das wird auch in Firmen so gemacht mit Post-its. Ne? Da ist so eine Wand, da sind verschiedene Bereiche, in die man Post-it-Ideen klebt. Zum Beispiel geht es erstmal darum, herauszufinden, was die sogenannten Stakeholder sind. Das ist jetzt erstmal ein komischer Begriff, aber es geht darum zu gucken, mit welchem Kontext steht die Person eigentlich. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel als Beispiel einen Patienten hat, der hat sich verletzt, dann gibt es einen Arzt und eine Krankenschwester, die sich vielleicht um den Patienten kümmern. Es gibt Angehörige, es gibt aber auch einen Rettungsdienst, es gibt eine Krankenversicherung und das Gesundheitsamt. Ne? Und man guckt, in welchen Kreisen, wie eng sind die eigentlich darunter, was für Beziehungen hat die Person und wer kann eigentlich auf dieses Problem einwirken? Das ist letztlich das, was man dabei herausfinden will. Also zu gucken, okay, an welchem Punkt müssen wir eigentlich einsetzen, um unser Problem zu lösen? Und das trägt man dann alles zusammen. Und dann kommt eigentlich auch der wichtigste Punkt, das Customer Experience Mapping. Das heißt, ich habe jetzt meine Person und die lasse ich jetzt mal so einen ganzen Tag erleben. Und guck, was macht die morgens, mittags, abends? Wo ist die, wo kann ich die Person eigentlich mit dem, was ich vielleicht entwickeln will, treffen? Also wo kann ich das Problem dann überhaupt lösen? Also man taucht wirklich sehr, sehr tief ein. Und auch das eben angeleitet, ich gucke mir emotionale Zustände an, Zusammenhänge, Aufgaben, die die Person lösen muss und so weiter. So, und wenn ich das jetzt alles habe, das ist ein intensiver Rechercheprozess, ne? Wir gehen jetzt, ich habe gesagt, man geht wieder auf, man sammelt wieder mehr und geht jetzt noch weiter auf, indem man jetzt Ideen findet und guckt, okay, welche Ideen haben wir? Und da geht es jetzt erstmal um Masse, also alles, auch die verrücktesten Dinge dürfen genannt werden, in unserem Kontext auch bewusst nicht digital, sondern einfach, was können wir machen? Ne? Und daraus, jetzt wird es wieder enger, Daraus sucht man sich eben diese eine Idee oder zwei, drei Ideen, wo man sagt, okay, das ist eine gute Idee, die wollen wir weiter umsetzen. Ich glaube, so ist es am besten zu verstehen. Ne? Also da haben die Schüler sich das gegenseitig vorgestellt, Rückmeldung gegeben und so weiter und so fort. Und zum Beispiel die Schüler mit der Idee, mit diesen, ne, die können keine Sportplätze finden und so weiter, die haben dann eben das Projekt entwickelt, das nennt sich, haben sie genannt, Find Spot. Eine App, mit der man eben Sportplätze im Stadtteil finden kann, die frei sind. Da wird angezeigt, welche Freunde vielleicht da sind, wer sonst vielleicht noch so auf dem Sportplatz ist, wie es aussieht, wie das Wetter ist und so weiter und so fort. Also eine App, die einem quasi hilft, den richtigen Sportplatz zu finden.
Das ist dann das Ergebnis, dass man sozusagen einen Prototyp davon baut. Das heißt, für alle, die jetzt denken, oh Gott, man muss eine richtige App bauen oder am Ende oder sowas, man startet sozusagen mit dem leeren Blatt und man endet mit einem Prototypen.
Das ist erstmal ein Konzept. Ne? Man endet mit einem Konzept und man hat dann schon eine Idee, okay, so könnte das aussehen. Wenn man natürlich dann noch schafft, einen Prototyp zu bauen, das ging in unserem Fall nicht mehr, dann kamen die Sommerferien dazwischen.
Ja.
Da ging es dann leider nicht weiter, aber ne, das wäre dann genau, dass man einen Prototypen baut.
Das heißt, ich stelle mir das jetzt so ein bisschen vor wie eigentlich so ein umgekehrtes problembasiertes Lernen, wo man ja so ein Als-ob-Problem am Anfang kriegt. Und hier fängt man eigentlich viel, viel früher an.
Genau.
Ich habe mal einen Podcast geführt mit einem amerikanischen Universitätsgründer, der hat gesagt, 90% aller Studentenarbeiten scheitern daran, dass das Problem nicht gut genug definiert ist. Das ist ja das, was deine Schülerinnen gelernt hätten.
Genau, richtig. Ne, dass man erstmal das Problem genau herausfinden muss.
War das für die eine sehr neue Perspektive? Das ist jetzt sehr suggestiv schon gefragt. Ich kann es dann auch gleich formulieren. Und du kannst widersprechen oder ausdifferenzieren. Also ich stelle mir das tatsächlich vor als relativ untypisches für das schulische Lernen, dass man sozusagen eigentlich nicht mit dem Problem anfängt, sondern das selbst beschreiben und rausarbeiten muss.
Kann ich mir vorstellen, haben wir aber gar nicht so thematisiert. Also könnte ich jetzt mutmaßen, ob das so ist oder nicht. Aber ja, wenn du das jetzt so sagst, eigentlich schon. Ne? Man kommt auch immer, es ist ja häufig auch bei Experimenten so, ich bin ja auch Biologielehrerin, ne? Man hat dann schon, man weiß, das funktioniert, das Experiment. Und wenn man die Schüler dann mal selbst Experimente entwickeln lässt, dann merken sie, okay, das funktioniert gar nicht gleich oder das
stimmt,
ist gar nicht so easy peasy, wie das jetzt erstmal wirkt. Genau, ja.
Und wenn ich es richtig nachvollzogen habe, ist jetzt sozusagen die Methode, dadurch, dass ja die Schritte alle sehr klar sind, das, was das ein stabiles Gerüst dabei ist. Weil erstmal ist das ja sehr offen, was dabei passieren kann, aber man geht trotzdem nicht verloren, weil man einfach von der Methode geleitet wird.
Ja, richtig. Ne, man hat immer genau den nächsten Schritt und hat dann auch alles irgendwie festgehalten und dokumentiert. Das ist ja immer, sind die Schritte. Und dadurch ist es halt super einfach. Also ging mir zumindest so, es war leicht anzuleiten, ohne jetzt irgendwie einen 10 Wochen Intensivkurs machen zu müssen. Ne, das haben wir abends, hat mir mein Mann das erklärt, wie das funktioniert und dann habe ich das durchgeführt und war selbst überrascht, wie einfach das ist.
Was war das Feedback der Schülerin?
Ja, die fanden es auf jeden Fall spannend, mal was Neues zu machen, mal in was Neues einzutauchen. Ja, und hatten auch Spaß daran natürlich, was zu entwickeln, was natürlich auch für sie selbst, also ne, was schülerorientiert ist.
Jetzt schreiben wir gerade Mai 2022. Und ihr arbeitet schon an Stufe 2 sozusagen.
Richtig.
Wer seid ihr? Was ist Stufe 2?
Genau, wir sind Melanie Berger, Christian Wesch und ich. Also Melanie Berger und Christian Wesch, muss ich richtig aussprechen, sind von der Stadtteilschule Bramfeld. Und Melanie Berger war meine Mentorin im Referendariat und wir sind ein bisschen in Kontakt geblieben und haben uns im Zuge von Digital macht Schule auf einem Workshop getroffen wieder. Und haben beide gemerkt, dass wir auch an digitalen Themen total interessiert sind. Und dann kam eben die Ausschreibung für den Innovationszirkel. Und dann dachten wir uns, fein, lass uns doch zusammentun. Es werden Menschen von 2 Schulen gesucht. Und dann habe ich eben auch von diesem Projekt erzählt und gedacht, das könnte man doch weiter ausbauen, auch über 2 Schulen hinweg. Und wir sind beide Biologielehrerinnen und haben dann nochmal das Thema Nachhaltigkeit mit ins Spiel gebracht. Und jetzt geht es darum, eben mit dieser Methode den Stadtteil nachhaltiger zu machen. Also das ist unsere Idee, was wir mit Schülern machen wollen, mit SchülerInnen, dass sie genau diese Methode anwenden sollen, um eben Nachhaltigkeitsideen für den Stadtteil zu produzieren und bestenfalls dann auch in dem Fall umzusetzen.
Die Methode bleibt ja die gleiche.
Richtig.
Aber durch die übergreifende Arbeit sieht die Umsetzung wahrscheinlich anders aus.
Genau, es muss nämlich Folgendes geschehen. Das ist ja jetzt der Vorteil, sage ich mal, an Corona, dass man viel digital schon gearbeitet hat. Man kennt sich aus mit Konferenztools und über zwei Schulen ist es eben nicht möglich, mal schnell die Wege hin und her zu laufen, um Unterricht gemeinsam zu machen. Das funktioniert aber digital. Und es gibt ja auch verschiedene Boards, die auf jeden Fall auch Design Thinking Canvases anbieten. Und ja, man zum Beispiel das Miro-Board haben wir gerade so, es gibt auch Concept-Board, also es gibt da verschiedene, können wir vielleicht auch verlinken.
Genau, ich schreibe das gerade mal schon auf, Miro-Concept-Board.
Und genau, darüber kann genau das, was wir mit Post-it-Kleberchen auf Plakaten gemacht haben, kann digital stattfinden. Das findet ja auch gerade in allen Unternehmen noch genauso statt, also die nutzen die gleichen Boards tatsächlich. Genau, die Idee ist es, das genau die gleiche Methode mit schulübergreifenden Teams zu machen.
Wie kann ich mir das ganz konkret vorstellen? Da habt ihr wahrscheinlich nicht, was hast du vorhin gesagt, 12 Stunden gleichzeitig an beiden Schulen Zeit?
Die Idee ist, das im Profilvorbereitungskurs zu machen, weil die parallel laufen. Ja, wenn das klappt, müssen wir nochmal zeitlich gucken, natürlich auch mit den Stundenumfängen, die wir so haben. Und man da relativ frei arbeiten kann auch. Auch gerade, weil wir auch beide PVKs an den Schulen haben, wo Nachhaltigkeit ein gutes Thema ist, könnte das so passen. Genau, ansonsten würden wir andere Klassen nehmen, da man ja auch nicht unbedingt gleichzeitig dran arbeiten muss, sondern das auch zeitversetzt geschehen kann und man eben dann die Veränderung auf dem Board sehen kann. Das sind jetzt eben so die spannenden Sachen, die wir jetzt eben sehen müssen. Wie klappt das nächstes Jahr?
Aber das heißt, in jedem Team sitzen dann schulübergreifend die Schüler dann zusammen?
Genau.
Das ist ja wie im echten Leben.
Richtig, genau. Das ist auch die Idee, ne? Dass auch in der Firma, da sitzen welche in Köln, in Berlin und arbeiten in einer Firma zusammen an einem Projekt. Und das ist völlig normal. Und ja auch, dass man in Teams kommt, wo man die anderen Menschen noch nicht kennt. Also das ist ja auch genau das. Ne?
Ist das die größere Umstellung als die Digitalisierung?
Wie meinst du das?
Ich hatte überlegt vor dem Gespräch, naja, dann die Umstellung ist jetzt, dass das sozusagen digital gemacht wird. Aber jetzt, so wie du es beschreibst, denke ich gerade, das Digitale ist sozusagen eher so das, was dazugehört oder als Hintergrund. Aber eigentlich ist wahrscheinlich, dass man das möglicherweise zeitversetzt und mit Leuten, die man gar nicht kennt, zusammen macht, für die Schülerinnen nachher ein ganz der größere Unterschied.
Stimmt, weil digital arbeiten kennen sie mittlerweile schon einigermaßen. Wird ja auch in vielen anderen Kontexten gemacht. Ja, doch. Weil es natürlich, ne, man kennt ja seine Klasse und seine Leute und häufig kennt man auch die anderen SchülerInnen an der Schule so ein bisschen. Aber Menschen von einer anderen Schule ist dann doch was Neues.
Wir sind ja im Digital-Macht-Schule-Kontext unterwegs, deswegen würden mich die Digital-Fragen doch nochmal besonders interessieren. Du hast eben was für die Boards schon gesagt, Miro, Concept Board, da findet ihr noch Sachen heraus gerade. Was habt ihr ansonsten gesagt, was ihr digital gut abbilden könnt oder wie ihr es abbildet? Geht ihr noch wirklich trotzdem weiter raus in die Welt?
Ja. Also das finde ich nach wie vor wichtig. Auch gerade wenn man Arbeit im Stadtteil macht, muss man sich den natürlich auch analog angucken, also in echt. Aber da werden natürlich dann auch Fotos gemacht und so weiter und so fort, ne, die dann auch eben auf die Boards kommen können, damit man weiter damit arbeiten kann. Und die Treffen finden dann natürlich auch digital statt. Bis auf wahrscheinlich diese Interviewphase, ne? Die wird dann im Stadtteil, wo man sich wirklich analog trifft und im echten Leben aufeinander sieht, ja. Genau.
Habt ihr schon eine Idee, wie ihr da die Ergebnispräsentation macht?
Nee.
Das ist ja auch was am Ende.
Aber vielleicht dann auch mit allen zusammen wieder, ne? Dass man da dann wieder zusammentrifft.
Das heißt ja auch, wenn die Gruppen dann da so arbeiten, die sehen ja dann wirklich ganz stark ihre Gruppe und nicht die anderen Gruppen, die parallel arbeiten. Wenn man
Ach so, nee, da gibt es tatsächlich immer noch mal Austauschphasen. Das ist gerade diese Ideen-Austauschphase. Da geht es darum, dass andere Gruppen Feedback geben, weil man ist natürlich sehr eng in seiner Gedankenwelt drin und hat da Ideen, die für einen selbst vielleicht nach diesem ganzen Prozess total logisch klingen. Und da braucht man eben diesen Blick von außen, ne? Den Schulterblick, sagt man dann in dem Kontext häufig, wo man andere einfach mal sagen, so, das ist jetzt für mich aber nicht nachvollziehbar, um nochmal Input zu bekommen, eine Kritik zu bekommen.
Ich habe jetzt ein Bild davon vor Augen, wahrscheinlich würde mein Unternehmen sagen, dass es viel mehr asynchrones Arbeiten ist sozusagen in multidisziplinär zusammengesetzten Teams. Habt ihr schon ein Thema, was ihr dann in dieser zweiten Stufe bearbeiten würdet? Ist das auch Stadtteil verbessern? Oder?
Ja, genau. Also eigentlich ein ähnliches Thema und es geht aber speziell um Nachhaltigkeit.
Erzähl mehr.
Naja, das kann ich ja noch nicht sagen, ne? Weil das genau, das ist ja der Witz daran. Ich kann jetzt nicht sagen, ja, die Schüler sollen das und das entwickeln. Das wollen wir ja gerade nicht, sondern es geht darum, dass die Schüler das Problem definieren. Was ist denn eigentlich ein Nachhaltigkeitsproblem im Stadtteil? Und was können wir dann daraus herausarbeiten, ne? Das ist auch so ein bisschen das, was sich komisch vielleicht anfühlt als Lehrer, dass man eben noch nicht mit der fertigen Produktidee in diesen Prozess reingeht und sagt, ach ja, die Schüler entwickeln auf jeden Fall eine App oder wir machen die Wege sauber und sammeln Müll ein oder so, ne? Sondern ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da für Schüler drin sind. Ich weiß nicht, was die machen werden. Ich kenne den Prozess, den gebe ich denen an die Hand und dann gucke ich mal, was passiert.
Ist das sozusagen die Mindestanforderung für die Lehrkraft, dass sie diesen Prozess gut kennt und offen ist dafür? Also das ist ja tatsächlich auch nicht unbedingt die typische traditionelle Lehrerinnenrolle, dass du sagst, du weißt nicht, was da passiert.
Ja, genau. Das ist eigentlich, und das ist aber auch der Charme daran, ne, dass ich eben nicht schon so vorgefertigt daran gehen muss und mir schon quasi einen Erwartungshorizont schreiben muss, das erwarte ich am Ende von den Schülern, sondern dass ich sagen kann, ich kenne den Weg, ne, genau diesen Weg gehen wir, aber ich weiß nicht, was auf dem Weg passiert. Also das ist so, das ist das, was die Schüler entdecken müssen und wo ich sie unterstützen muss. Und deswegen, damit kann ich auch nochmal für die Methode werben, dass man wirklich nur sich eigentlich, ne, wir erstellen letztlich eine Präsentation für LehrerInnen und die enthält schon alle Anleitungen. Das heißt, ich muss mir nur diese Präsentation anschauen, die vielleicht einmal durchlesen und dann kann ich damit in den Unterricht gehen und loslegen. Das ist unsere Idee.
Ich frage gleich nochmal, was, wann, wo da zu finden sein wird. Davor nochmal zu dem, dass man losgehen kann. Ich kann mir vorstellen, dass man sich das jetzt anhört und sagt, hört sich interessant an, aber ich habe keinen Mann, der mir da individuell Support geben kann in der Methode. Was würdest du sagen, ist die Mindestanforderung, dass man sich traut, das mal auszuprobieren?
Sich das einmal durchzulesen tatsächlich. Also ich habe das ja meinen KollegInnen gegeben und gezeigt und die haben sich das angeschaut und dachten gleich, ja okay, klar. Mein Kollege hat das ja auch im Unterricht durchgeführt und hatte ja nicht meinen Mann an seiner Seite, sage ich mal. Und auch der konnte das ohne Probleme durchführen. Also das spricht tatsächlich für sich, kann ich wirklich sagen.
Und hast du schon so ein Gefühl für die digitale Komponente nachher? Gibt es da bestimmtes Vorwissen oder Voraussetzungen, wo du sagen würdest, das sollte es geben, damit man es auch mal ausprobieren kann?
Ich glaube, man muss schon einmal einen Testlauf vielleicht mit so einem Board machen, um die Funktionen zu kennen und die dann auch den Schülern erklären zu können. Man kann das sicher auch mit anderen Tools, die man vielleicht kennt, versuchen. Viele Lehrer, ich ja auch, benutzen zum Beispiel Onku. Mhm. Vielleicht geht das auch damit, aber da hat man eben diese schöne Canvas-Unterteilung nicht. Ich glaube, das kann ich mir schwieriger vorstellen. Aber zum Ideensammeln könnte das durchaus funktionieren, indem man, es gibt ja verschiedene Farbkarten, die man da benutzen kann und wenn man die vorher definiert, was ist, könnte das gehen, wäre vielleicht ein bisschen komplizierter, wenn man sagt, ich will mich jetzt nicht in so ein neues Board einarbeiten, das dauert ja manchmal auch so ein bisschen, sage ich mal, könnte man das sicher auch so versuchen oder wenn man sagt, okay, ich will es erstmal austesten, dann vielleicht eine Analogphase starten und dann sagen, okay, dann bin ich jetzt bereit für das digital umzusetzen. Und ansonsten, ja, einfach ausprobieren. Vielleicht auch mit den Schülern gemeinsam ausprobieren. Das kann ja auch ein interessanter Prozess sein, zu sagen, ja, okay, ich möchte das jetzt mal mit euch testen. Ich kenne das Board noch nicht. Das benutzen viele Firmen. Lasst uns doch mal gemeinsam draufschauen oder die Schüler mal ausprobieren lassen und versucht euch dann mal gegenseitig zu erklären, was für Funktionen hat das Board dann eigentlich, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt im Alter keine Zeit, mich lange mit so einem Tool zu beschäftigen. Warum nicht einfach mal die Schüler drauf ansetzen?
Vorhin hast du erzählt, dass ihr in dem Kontext von Digital macht Schule den Innovationszirkel quasi beigetreten seid, gestartet seid. Ihr seid ein Innovationszirkel.
Ja.
Stellen wir uns vor, es gibt jetzt irgendwo vielleicht dann noch eine Lehrerin in Hamburg, die noch nicht weiß, was das ist. Kannst du erklären, was Innovationszirkel sind und was dabei bei euch rauskommen wird?
Also beim Innovationszirkel ging es darum, digitale Produkte für LehrerInnen zu entwickeln. Digitale Unterrichtskonzepte, so könnte man sagen, die schulübergreifend sein könnten. Also sollten sich zumindest schulübergreifende Teams bilden. Und wir hatten dann eben auch Lust dazu, schulübergreifend zu arbeiten. Genau, und das wird eben online gestellt, damit man sich da eben daran bedienen kann und sich Ideen holen kann, wie man digitale Konzepte im Unterricht umsetzen kann.
Und das heißt, wenn ihr fertig seid, habt ihr sozusagen eine Vorlage, eine Anleitung. Was ist das Ergebnis, was andere Lehrerinnen nutzen können?
Eine Präsentation. Also eben genau diese Präsentation, die wir auch nutzen dann für unsere Umsetzung dieses Design Thinking Projekts. Die wird dann eben auch online sein mit kleinen Anleitungsfolien dazwischen, die man einfach ausblenden kann, sodass man sich da nur durchklicken muss. Also uns war wichtig bei der Umsetzung, dass man eben noch nicht ellenlange DIN A4-Seiten durchlesen muss, um eben starten zu können, weil das blockiert ja häufig meistens. Ne? Man sucht sich eine neue Methode als Lehrerin und geht dann hin und sieht, okay, 5 Seiten Text, Anleitung und wann soll ich das dann jetzt noch umsetzen? Sondern die Idee war, okay, ich kann da schnell draufschauen und das auch schnell und gut umsetzen. Das war das, was uns so getrieben hat, sag ich mal, wo wir hinwollen. Und ich hoffe, das funktioniert.
Ich denke, jetzt stelle ich mir unsere kleine Zeitmaschine vor. Sobald das jemand hört, wird das ja dann auch schon verfügbar sein.
Stimmt.
Und dann haben uns diejenigen, die das jetzt hören, tatsächlich ein bisschen was voraus in der Zukunft, weil sie das parallel dann sich auch schon anschauen können. Wir verlinken das natürlich in Begleitung von dem Podcast. Ich würde gerne noch zum Abschluss einmal Tiefenbohrung machen zu deiner Person. Du hast immer mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit gesagt, dann hast du dir das angehört, dann hast du das ausprobiert, dann muss man das mal machen, dann muss man das rausfinden und so weiter. Woran liegt es, dass du sozusagen da eine von mir jetzt dir unterstellte große Offenheit hast, das einfach auszuprobieren, dir was Neues anzueignen und das ja auch tatsächlich zu machen? Ich möchte überhaupt nichts deinem Mann unterstellen, aber du hast ja nicht dazu erstmal eine 6-monatige Fortbildung gemacht oder sowas ähnliches.
Nee.
Was braucht es an Vorwissen oder Offenheit oder sowas, dass man das so machen kann wie du? Oder woher hast du das?
Naja, ich habe schon immer Lust gehabt, digitale Dinge auszuprobieren. Habe früher gerne auch Computer gespielt tatsächlich, also bin da auch so ein bisschen mit Rechnern groß geworden, sage ich mal. Und habe auch im Studium immer schon den Medienschwerpunkt gewählt, habe bei Professor Dr. Alexander Unger gearbeitet, der zum Thema Modding geforscht hat zum Beispiel. Modding ist die Veränderung von Computerspielen. Also hatte immer schon so sehr den Fokus darauf. Und ich glaube, deine Frage, was braucht man eigentlich dafür? Ich glaube, keine Angst haben, weil man kann ja nichts kaputt machen.
Aber wie kann man das lernen?
Ausprobieren, also ein bisschen so, ne, austesten, ja, mal ein bisschen Lust haben, sich Dinge anzuschauen. Das ist ja eine schöne, bunte Welt, sage ich mal. Ne? Da kann man, genau. Und ja, deswegen hatte ich auch schon immer den Schwerpunkt und arbeite auch gern mit digitalen Tools im Unterricht und habe da einfach Spaß dran.
Ich überlege gerade, ob es zu weit gegriffen ist, jetzt tatsächlich zu sagen, von dem Computerspiel sozusagen auf deine Herangehensweise als Lehrerin zu kommen. Bei Computerspielen ist es ja auch so, dass seit einigen Jahrzehnten niemand mehr eine Anleitung davor liest. Sondern man tatsächlich sich erstmal darauf einlässt.
Ja.
Ist das sehr metaphorisch?
Nee, aber das passt, genau. Das ist genau der Kontext, ja. Dass man eben, dass die Benutzeroberfläche auch so kreiert ist, dass man das gleich versteht. Und das ist ja manchmal bei Tools, die auch Lehrer benutzen sollen, nicht unbedingt der Fall. Also da sind Computerspiele tatsächlich der sonstigen digitalen Bildungswelt vielleicht auch ein bisschen voraus.
Ja, wobei wahrscheinlich auch Computerspiele, es gibt die sozusagen vielleicht dann tatsächlich ein bisschen mehr Schritte sozusagen zur Einarbeitung brauchen, aber man muss die Schritte halt dann gehen.
Und genau.
Wartet nicht, bis man sozusagen dann doch eine Anleitung bekommen hat oder sowas. Vielleicht ist das tatsächlich was auch Neues an der digitalen Welt für Schule, dass tatsächlich die Schule in den letzten Jahrhunderten zumindest nicht so darauf ausgerichtet war, dass Leute einfach mal losgehen und sich was selbst aneignen, sondern gewartet haben, bis die richtige Fortbildung vom Himmel gefallen ist.
Ja, das
geht vielleicht
in der
Digitalisierung
sein.
Nicht mehr überall so. Was ja nicht heißt, dass es keine Unterstützung gibt. Im Gegenteil, du hast es ja gerade beschrieben, was es an Möglichkeiten gibt, an den Materialien, die ihr macht und so weiter.
Also was bei uns in der Schule total hilft, sind die SCHILFs, sogenannten die schulinternen Lehrerfortbildungen. Das ist manchmal auch innerhalb der Fachschaft, jetzt innerhalb der Französischfachschaft sind ein anderer Kollege und ich, wir haben gesagt, oh, wir kennen da ein paar coole Tools und haben eben für die anderen Französisch-KollegInnen eine Fortbildung angeboten in der Schule und haben uns da getroffen und denen die Tools vorgestellt. Und dafür ist unser Kollegium auch sehr, sehr offen, das muss man einfach sagen. Und diese kleinen Mini-Fortbildungen, ne, da hab ich wieder einiges mitgenommen, so, ah ja, okay, das Tool könnte ich nochmal benutzen und eben andere KollegInnen auch. Ne? Und das ist dann so diese kleinen Mikrofortbildungen, ne? Dass man sagt so, hey, lass uns doch mal was vorstellen, so untereinander, womit arbeitest du denn? Oder man erzählt im Lehrerzimmer, hast du schon mal Kahoot ausprobiert? Nee, was denn das? Hier, guck mal, das ist cool, ne? Und dann so spreadet das so langsam im ganzen Kollegium. Das sind, glaube ich, die wichtigen Sachen, ne? Dass dann umso mehr in einem Kollegium, glaube ich, dann auch so da Ideen haben und das auch an andere weitertragen, umso mehr trägt das dann auch sich fort. Das ist, glaube ich, so das, wie man das lernt. Ne? Das ist wie ja unter den Schülern auch so, hey, kennst du das neue Computerspiel schon, sage ich immer. Ne? Und ah nee, lass mal ausprobieren. Ne? Und so ist es eben da dann auch, wenn man das jetzt wieder vergleichen möchte.
Sehr schön. Gibt es irgendwas, von dem du jetzt noch sagen würdest, das müssen wir jetzt noch gesagt haben, bevor wir den Podcast beschließen?
Ja. Was mich total beeindruckt hat, war Mele Jagmala, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, die auch viel in digitalen Kontexten Vorträge hält. Und die hat mal gesagt, man kann sich ja viel darüber beschweren, was es so für Einschränkungen gibt, dass wir vielleicht diese Tools und jenes nicht haben und dass die Behörde uns das und das nicht gibt. Aber man soll am besten den eigenen Garten so schön wie möglich gärtnern. Also sie hat es nicht genauso gesagt, aber das ist mir so in Erinnerung geblieben. Das heißt, das, was ich machen kann und ausprobieren kann, da soll ich doch einfach das Schönste draus machen. Und das ist, glaube ich, so das, was auch im digitalen Kontext so einfach mal gucken, wie kann ich meinen Garten bestellen, was habe ich zur Verfügung und was kann ich leisten und wie kann ich es besonders schön machen.
Sehr schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank, Natascha Ann, für die Einblicke in deine Arbeit. Alles Gute für das weitere Arbeiten und wie gesagt, wenn man das jetzt hört, kann man sich schon die Materialien anschauen, verlinken wir zusammen zum Podcast. Danke.
Danke.
Digital macht Schule, hört hin. Der Podcast des Hamburger Infoportals.